Thema heute Morgen soll Rückblick und Ausblick sein. Ich habe das mal etwas abgekürzt von deinem Titel, sonst hätte es nicht aufs Papier gepasst. Aber du kannst es ja noch näher beschreiben. Ich habe danach geguckt, was du für einen Predigttext hast und habe entsprechend einen zweiten Text dazu ausgewählt. Und der steht in Jesaja 61. Ich lese von Jesaja 61, 1. Ist einschließlich 6. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und der Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. Den Trauernden Zions Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechten genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Soweit der Text.
Ja, hallo, ich bin auch wieder da. Ich war ja hier untergetaucht, ne? Und wir hatten eine gute Fahrt gehabt. Und jede Woche hat für jeden von uns so seine Herausforderung. Und ich denke, das ist das Leben. Auch als Christen haben wir unsere Herausforderungen. Und auch die Bibel fordert uns heraus. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich vom Wort Gottes herausfordern lässt. Ja, das Thema ist vom Rückblick zum Ausblick. So habe ich das mal überschrieben und dazu wollte ich jetzt einen Text lesen aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 10. Ja, 2. Mose 19, 1 bis 10. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ich habe gesehen, was ich mit den Ägyptern getan. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nur meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Soweit das Wort Gottes. Im Mittelpunkt der Weltgeschichte, was steht im Mittelpunkt der Weltgeschichte? Da steht Gott. Er ist das Zentrum einer dreifachen Bedeutung. Einmal die Weltgeschichte, dann die Gemeindegeschichte oder die Kirchengeschichte und auch die Heilsgeschichte. Die Bibel macht deutlich, Gott ist da. Gott ist auf dem Plan. Und weil Gott diese Kreise zieht, tritt manches, was wir für uns persönlich von wichtiger Bedeutung halten, in den Hintergrund, in die zweite Reihe. Weil Gott seinen Plan mit dieser Welt zu Ende bringt. Ja, wir müssen uns vor Augen halten, Gott hat einen Plan für diese Welt. Und das wird überall deutlich, auch in seinem Wort, auch wenn es hier heißt, denn die ganze Erde ist mein. Gott hat die Erde nicht abgegeben, nicht dem Bösen überlassen. Das hat Gott nicht gemacht. Nun ja, Gott hat das Drehbuch nicht aus der Hand gegeben. Nein, er handelt als derjenige, er führt Regie. Und in diesem Zusammenhang wird auch die Größe Gottes uns einmal bewusst, wie Gott in Anbetracht der Ewigkeit die Bedeutung der Völker aufzeigt, auch die Bedeutung dieser vergänglichen Welt. Ich erinnere mal daran, Jesus hat mal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und im Alten Testament habe ich da einen Vers gefunden in Jesaja 40, Vers 15. In Anbetracht der Ewigkeit, siehe, Jesaja 40, Vers 15, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Im Anbetracht der Ewigkeit, wir kommen uns ja immer so groß vor und so viel, ne, und so oft so intelligent und was weiß ich, ne. Aber aus der Sicht Gottes sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Und ein wichtiger Punkt, den haben wir auch in der Bibel, das ist das Volk Israel. Israel. Die Erzväter sind Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Und die Bibel macht eines deutlich, Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Ne, wir wissen, dass um 70 nach Christi wurde das Volk Israel in die ganze Welt zerstreut. Der Prophet Hesekiel spricht davon, dass sie in den Gräbern dieser Welt waren. Das heißt mit anderen Worten, man hat mit ihnen überhaupt nicht mehr gerechnet, ne, dass die nochmal zurückkehren in das verheißene Land. Und dann ist es doch passiert. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat auch einen Plan mit diesem Volk. Aber wenn wir jetzt mal hier zurückgehen, ins Alte Testament, ich möchte das mal kurz zusammenfassen, das Volk Israel kam durch eine Hungersnot nach Ägypten. Durch eine Hungersnot. Und dort lebten sie dann mit den Ägyptern in Frieden zusammen. Und Gott segnete sie in diesem fremden Land. Und ein Segen war auch der biologische Segen. Und nun bekamen die Ägypter einen neuen König, König Pharao. Der kannte die Vorgeschichte nicht. Der Segen, der von Israel ausging, da war irgendwie in Vergessenheit geraten. Und es war ja damals so, dass durch Josef das Volk der Ägypter und alle Nachbarvölker vor dem Hungertod gerettet wurden, als diese große Hungersnot dort war. Und dieser neue Pharao, der wusste das nicht. Und er zwang das Volk Israel nun, die Juden, zu schwerer Arbeit, zum Frondienst. Und das ist gar nicht so einfach, ne, wenn man da in einem Land lebt, ne, und dann wird man auf einmal unterdrückt. Und trotzdem, weil sich das Volk dann so stark vermehrte, was passierte? Da befahl der Pharao den hebräischen Hebammen die Tötung von den hebräischen Söhnen. Aber die weigerten sich. Wir haben dann auch irgendwelche Ausreden gefunden. Das geht alles so schnell mit der Geburt und so weiter. Ne? Und deshalb konnten wir das nicht verhindern. Auf jeden Fall veranlasst Pharao dann auf einem anderen Weg, dass diese Erstgeburt getötet wird. Und dann sagt die Bibel uns, der Mose wurde durch Gottes Eingreifen wie durch ein Wunder gerettet. Ne? In so einem Körbchen, ne? Auf dem Nil, da im Wasser, ne? Wurde er gerettet. Und wurde dann auch kam auf den Hof des Pharao, wurde dort aufgenommen und Gott hatte einen Plan mit Mose. Wie Gott einen Plan hat mit einem jeden von uns, wie man so sagen kann. Und als Erwachsener machte der Mose dann eine große Dummheit und das führte dazu, dass er fliehen musste nach Midian in ein fremdes Land, in eine fremde Gegend. Und dort hat er dann eine Frau gefunden, die Zipora, und hat geheiratet, hat eine Familie gegründet. Und da sind viele, viele Jahre vergangen. Aber das Volk Israel war immer noch in Ägypten und konnte die Unterdrückung in Ägypten kaum aushalten. Und dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 21, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Gott erhörte ihr Wehklagen. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal ganz, ganz viel lange für irgendetwas gebetet hat und es hat sich einfach nichts getan. Noch nichts getan. Aber man hat überhaupt nichts gesehen und es tut sich einfach nichts. Du betest und betest und betest und es ist nicht sichtbar. Und man hofft. Und manchmal könnte man auch die Hoffnung verlieren oder man hört auf zu beten. Aber hier zum Beispiel lesen wir das Wehklagen, dass sie es Gott immer wieder gebracht haben, ihre Situation. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, unseren himmlischen Vater anzurufen. Jesus hat uns nicht nur empfohlen, sondern er hat uns geboten, in allen Anliegen unseres Lebens immer wieder zu unserem himmlischen Vater zu kommen. Das ist ein Gebot, nicht nur eine Empfehlung. Wir sollen es tun und das wird an verschiedenen Stellen in der Bibel deutlich. Wir sollten motiviert sein zu beten. Und dann lesen wir hier bei Israel, Gott erhörte und gedachte. Und er beruft dann diesen Mose. Diesen Mose beruft er, dass er hingeht zu Pharao und dass er das Volk Israel befreit. Und das macht der Mose dann auch. Aber wir wissen auch, dass der Mose anfangs Schwierigkeiten hatte. Pharao sagt, okay, ich mache es. Und dann hat er es doch nicht gemacht und so weiter. Und dass sich das Herz des Pharao immer wieder verstockte dann und dass Gott die 10 Plagen geschickt hatte. Und dass man nachher, muss man sagen, das ist auch interessant zu lesen dort, dass sie praktisch von den Ägyptern praktisch, dass man sie rausgeschoben hat aus diesem Land, ne? Dass man sie rausgeworfen hat, dass man gesagt, geht ruhig. Und man hat ihnen noch alles Mögliche mitgegeben. Das ist dann so weit gekommen, das hätte ja keiner gedacht. Und Gott führt sie, das Volk Israel, durch das Schilfmeer. Und da standen sie auch wieder an einer Krise. Ne? Da stehst du vorm Wasser und das, ja, und die ägyptische Armee im Hintergrund, ne? im Rücken. Ne? Und dann machte Gott dieses Wunder, dass er das Meer teilte. Und die Verfolger, die ägyptische Armee, ist im Meer ertrunken. Aber wie sagte der Herr nochmal zu dem Volk Israel durch Mose? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das bedeutet ja auch, dass wenn wir in schwierigen Situationen sind, manchmal es lernen auszuhalten, das auszuhalten, dass wir sagen, Herr, streite du für uns. Herr, zeige du, wie das weitergeht. Dass man lernt, auch stille zu sein und auch in die Stille im Gebet zu gehen. Naja, und nun befindet sich Israel am Sinai und wartet. Es wartet dort. Wenn man denkt, was haben die da erlebt? Ne? Das war ja gewaltig, was die da alles erfahren haben, wie Gott das alles gemacht hat. Und jetzt mussten sie erstmal zur Ruhe kommen Und sie musste ein Stück realisieren, auch was geschehen war. Das wunderbare Eingreifen Gottes und sie aus Ägypten hat sie das befreit. Das wunderbare Eingreifen Gottes. So, und Mose erhält nun von Gott Anweisungen. Anweisungen, wie es weitergeht. Und dazu gehörten dann auch die 10 Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und dann dieses befreite Volk hält Rückblick und es bekam dann einen Ausblick auch für die Zukunft. Also ich glaube, beides ist wichtig. Wir halten Rückblick, aber wir brauchen auch einen Ausblick. Wir brauchen auch einen Ausblick für die Zukunft. Erst einmal der Rückblick. Ich denke, jeder von uns hat eine Menge von Jahren hinter sich. Und wir schauen zurück, was Gott so alles in unserem Leben getan hat. Das gehört einfach mit dazu. Also ich denke, so die Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, durch die Höhen und Tiefen des Lebens, das gehört einfach mit dazu. Das Volk Israel als befreite Sklaven hatten es auf einmal nötig, an Gottes Handeln erinnert zu werden. Warum? Der Mensch ist vergesslich. Manchmal machst du den dicksten Schlamassel durch und dann bist du wieder vergesslich. Oder auch über die Dinge, die man verkehrt gemacht hat. Und es hatte es nötig, an die Taten Gottes zurück erinnert zu werden. Nach der Befreiung. Was war nach der Befreiung? Sie hatten Gott bejubelt. Ist ja klar, das macht man ja auch. Wenn Gott unser Gebet hört, dann freuen wir uns, dann danken wir ihm, dann jubeln wir ihm. Und dann 2. Mose 15,3, der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Also sie haben voll auf den Herrn gesetzt. Und nun auf einmal mussten sie von Gott daran erinnert werden, an die Führung, an die Bewahrung, auch durch das Meer, auf die Wüsten, Wegen, vor den Feinden, vor dem Hunger, vor dem Durst und alles, was Gott so gibt. Sie mussten daran erinnert werden, wie Gott sie auch in der Wüste nachher später erinnern musste und danach, wie er sie versorgte, praktisch in einer Gegend, wo es Versorgung eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Aber dann muss man ganz klar sehen, über allem steht die Rettung und Bewahrung durch das Blut des Lammes in der Passahnacht in Ägypten. Gott sagt seinem Volk, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Ihr habt gesehen. Ich glaube, das wussten die auch. Die wussten ganz genau, aus eigenen Möglichkeiten, aus eigener Kraft hätten wir das nie gepackt, da aus Ägypten rauszukommen. Das wäre nicht gegangen. Das war schon ein Wunder Gottes, wie Gott es gemacht hat. Und das heißt hier, er hat sie getragen wie auf Adlerflügen, als hätte man sie daraus geflogen, möchte ich mal sagen. Ich habe dazu mal eine Geschichte gelesen von Willi Hofsimmer. Er schrieb dazu, hoch in den Bergen kann man die Adler manchmal beobachten. Ihre riesigen Vögel können 2 Meter breit werden. Ihr Nest liegt versteckt in den Felswänden. Meist legt der Adler 2 Eier. Und wenn sie diese ausgebrütet haben, sind Vatervogel und Muttervogel ständig unterwegs. Sie haben viel zu tun, um diese jungen Adler zu füttern. Deshalb fliegen sie hin und her auf der Suche nach Nahrung. Aber dann erzählt man, geschieht etwas Besonderes. Die Vögel, die großen Vögel bleiben weg und lassen ihre Jungen allein. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern tagelang. Und was machen die Jungen? Die piepen und die sind da in ihrem Nest und werden immer ängstlicher. Sie haben Hunger. Werden wir sterben? Und wenn sie beinahe mal ganz erschöpft sind, dann passiert Folgendes, dann hören sie auf einmal den Flügelschlag des Vaters. Er fliegt hoch über dem Nest. Und nun auch die Mutter kommt, was für eine Freude. Sie ist wieder da und die Jungen strecken ihren mageren Hals und sperren den Schnabel auf, damit sie gefüttert werden. Doch die Mutter tut etwas Unerwartetes. Sie fliegt auf das Nest zu und schon ist es geschehen, sie hat den kleinen Adler aus dem Nest einfach so herausgestoßen. Was passiert? Ängstlich flattert er mit seinen schwachen Flügeln, aber er hat noch keine Kraft. Eine Zeit lang hält er es in der Luft aus, dann lassen ihn seine Flügel im Stich, er beginnt dann abzustürzen. Und nun passiert Folgendes, denn auf diesen Augenblick hat der Vater Adler gewartet. Rasch fliegt er herbei, streift den kleinen Adler von unten und fängt ihn mit seinen Flügeln auf. Er bringt ihn zum Nest zurück. Sie sind gerettet. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. So geht nun das jeden Tag, ein paar Mal wird es so gemacht, bis die Jungadler stärkere Flügel haben und selbst fliegen können. Und ich fand das eine interessante Geschichte, die das so ein Stück zeigt, was hier auch in unserem Text steht. Israel wurde von Gott herausgeholt aus Ägypten. Und nun mussten sie lernen, in dieser neuen Freiheit auch zu leben. Das kann man ja nicht, wenn man so lange in ägyptischer Gefangenschaft war und alles gesagt gekriegt hat, was man machen soll. Dann funktioniert das einfach nicht mehr. Und Gott sagt, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln, euch zu mir gebracht. Und das ist der Rückblick. Ihr habt das gesehen, ihr habt das erfahren. Ihr habt eine Erfahrung gemacht, wie ich voll in euer eingeschränktes Leben eingegriffen habe. Und ich denke, wir brauchen auch diesen Rückblick an dem Tag, wo Gott uns durch Jesus herausgeholt hat aus unserem bequemen Nest, aus unserem eigenen Leben, wo wir ohne Gott gelebt haben, aus unserem alten Leben, wo er uns getragen hat, weil unsere Flügel noch zu schwach waren, weil unser Glaube zu schwach war. Oder wo er uns angenommen hat und wo er uns nie aufgegeben hat, obwohl wir vieles getan haben, was eigentlich auch gegen unseren Glauben immer widerspricht. Und ich denke, wir dürfen das wissen, das macht auch der Apostel Paulus deutlich, Kinder Gottes sind Getragene. Wir sind Getragene, wir werden von ihm getragen. Wie wunderbar fühlt sich da auch ein Baby an, ne? Oder ein kleines Kind, wenn es getragen wird, wenn es auf den Schoß der Eltern kann. Wir sind Getragene. Halte einmal Rückblick in deinem Leben. Hast du nicht alles Großes oder viel Großes mit Gott erlebt? Und wie er dich auch getragen hat durch die Höhen und Tiefen des Lebens, auch durch manchen Schlamassel hindurch, durch manche unmögliche Situation, da steht man auch vor so einem Meer von Problemen und es geht einfach nicht weiter. Oder wir uns einfach, obwohl wir um viele Dinge im Leben überhaupt nicht beten müssen und nicht beten, beschenkt, wie er uns gibt über Bitten und Verstehen, wie wir das so erleben dürfen. Oder wie er uns in das freie Leben gestoßen hat, damit unser Glaube immer stärkere Flügel bekommt. Manchmal ist das so, da wird mal so in das Leben, in Situationen hineingeworfen, die haben uns gar nicht ausgesucht, ne? Aber die sind auf einmal da. Aber wie das dazu beiträgt, dass diese Forderung trägt dazu bei, dass unser Glaube immer stärker wird, dass wir geistlich gesehen fliegen lernen. Das gehört einfach mit dazu. Das kann man nicht, ne? Das muss man lernen, immer mehr. Und ich denke, es gibt so vieles, was der Herr in unserem Leben getan hat. Rückblickend gesehen war es eine gute Entscheidung, Jesus als Herrn und Retter anzunehmen. Ich glaube, das sehen wir so, oder? Das war eine gute Entscheidung damals, ne? Obwohl da vielleicht so viele komplizierte Dinge da waren, wo man dachte, naja, ob das je was gibt. Aber es war eine gute und eine richtige Entscheidung gewesen. Und ich denke, das Lebensziel des Adlers ist, dass er fliegen kann. Ein Adler, der nicht fliegen kann, der hat seinen Lebenssinn verfehlt. Und unser Lebenssinn ist, dass wir geistliche Flügel bekommen. Und das mit anderen Worten zu sagen, dass wir standhaft im Glauben werden. Dass wir lernen, als Christen uns in dieser Welt und in unserem Glauben zu bewegen. Das ist eigentlich der Lebenssinn, unser Lebenssinn, wo der Herr uns immer mehr verändern will und umgestalten will in sein Bild. Und das können wir auch nicht von uns aus so, wie soll man sagen, so hinkriegen, sondern wir brauchen immer wieder seine Kraft. Aber es hat seinen Ursprung bei Jesus. Jesus ist unser Passahlamm. Paulus sagt im 1. Korinther 5, Vers 7, da bringt das nämlich auch einen Punkt, wenn er sagt, denn auch unser Passahlamm ist geopfert und das ist Christus. Das ist Christus. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Die Kinder Israels, die sind ja durch das Blut des Lammes, was an die Pfosten der Türen gestrichen wurde, da sind die ja gerettet worden. Und sein Leben hat er für uns gegeben. Er hat uns befreit. Jesus hat uns befreit. Und ich denke, es gibt nur diese begnadigende Begegnung mit Gott, diese stößt uns ins Leben mit Jesus hinein. Und wir leben mit Jesus und wir lernen mit Jesus zu leben. Und wir nehmen jeden Tag die Herausforderung im Alltag an. Und es gäbe keinen Auszug aus Ägypten ohne das Blut des Lammes. Es gäbe kein Leben mit Gott ohne Jesus. Das macht die Bibel deutlich. Wenn wir, ja, durch ihn haben wir alles im Glauben erfahren. Allein durch die Erlösungstat hat er uns ja in diese Freiheit gebracht. Und dafür können wir nur dankbar sein. Und ich denke, auf diesen Rückblick haben wir auch eine Antwort. In Psalm 103 steht das: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch mal daran erinnern, was Gott schon so vieles Gutes in unserem Leben getan hat, dass wir auch dafür dankbar sind. Ja, aber das Leben geht weiter. Jeder Tag ist eine Herausforderung und nun kommen wir zum Ausblick. Ich denke, dass das Schlimmste in dieser Corona-Krise ist für die Menschen, dass sie nicht wissen, wie lange das noch dauert. Das hört man immer wieder jeden Tag in den Medien, ob es irgendwelche Geschäfte sind oder was weiß ich. Wann können wir endlich mal wieder aufmachen? Ungewissheit kann krank machen. Und ich denke, ein Leben ohne Ausblick ist hoffnungslos, engt ein und macht Angst. Und Christen sehen sich nicht nur an das Jetzige gebunden, sondern sie wollen weitersehen, sie müssen weiterblicken. Christen haben Zukunft. Und von daher gibt Gott uns einen Ausblick in seinem Wort. Nicht nur für unser persönliches Leben, wie wir im Glauben wachsen können, sondern auch für diese gesamte Weltgeschichte gibt er in seinem Wort einen Ausblick. Die bevorstehenden Ereignisse in seinem Wort, zum Beispiel davon berichtet Matthäus in Kapitel 24, Matthäus-Evangelium. Am Ende der Zeit wird alles auf den Kopf gestellt. Und Gott gibt uns diesen Ausblick, damit wir wissen, was kommt. Christen sind vorbereitet. Wir sehen die Welt eben mit anderen Augen, nicht nur mit dem, wer keine Zukunft hat, wer nicht in die Ewigkeit hineinblickt, wer kein ewiges Leben hat, der hat ja nur diese Welt. Der hat ja nur diese eine Welt. Der muss die ja auch versuchen zu retten. Ist ja ganz klar, dass man da Wege sucht. Am Ende der Zeit wird alles auf den Kopf gestellt. Die Bibel sagt, die Wahrheit, die Werte, der Glaube, Ängste werden geschürt, Lüge, Verführung, Kriegsgeschrei, Unruhen innerhalb der Nationen. Jetzt sind wieder Demonstrationen gewesen, jetzt sind wieder Steine geflogen, Pflastersteine gegen Polizisten und so. Und das wiederholt sich ja alles immer wieder, die Unzufriedenheit der Menschen. Und die Instabilität in manchen Ländern, Christen werden gehasst und verfolgt und eine nie dagewesene Bedrängnis wird kommen. Und Jesus macht aber deutlich, dass das nicht das Ende ist, sondern er sagt, dass das alles als Zeichen seiner Wiederkunft passieren wird. Es muss also passieren, weil wir Christen rechnen ja, dass Jesus wiederkommen kann. Er wird wiederkommen. Und diese Welt ist nicht zu retten, aber der Menschensohn, der Retter, Jesus, kommt wieder. Und das Volk Israel wird hier auch noch in eine große Bedrängnis kommen. Aber die Bibel macht deutlich, Jesus wird Israel, der Messias wird Israels von ihren Feinden retten. Aber vorher holt Jesus die Seinen zu sich. Das ist die Entrückung der Gemeinde, dass wir in einen Augenblick entrückt werden. Die Lebenden und die Sterben, wir kommen in den Himmel, wir kommen zu Gott. Er holt uns persönlich ab, unser Herr Jesus. Und davor passiert natürlich auch noch was. Denn die Bibel macht deutlich, es wird gepredigt, das Evangelium zu einem Zeugnis in der ganzen Welt, also über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird Jesus die Welt richten. Warum das Gericht? Also ich höre das oft so, von, wenn man auch mit Menschen über den Glauben spricht, kann man mit Gericht nichts anfangen. Das ist doch ein lieber Gott und es wird alles gut und so weiter. Ne? Und alle kommen in den Himmel. Jetzt konnte man das zweimal Karneval nicht singen. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Konnten die Menschen nicht singen. Aber so denken viele. Alles wird irgendwie gut. Aber warum das Gericht? Gott garantiert dadurch die Menschenwürde. Wenn es kein letztes Gericht gäbe, dann sind unwahrscheinlich viele Menschen benachteiligt. Dann kriegen sie nicht ihr Recht. Bei Millionen von Menschen werden die Rechte mit Füßen getreten. Da brauchen wir nur in die Medien hineinschauen, was da alles passiert. Es passiert so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es wird so viel Geld ausgegeben für Militär überall und es steigert sich immer mehr. Und es ist eine Ungerechtigkeit, die steigert sich immer mehr. Und wenn man sich überlegt, wenn man das so sieht, diese Unterdrückten, die Menschen, die eigentlich die keine Rechte haben hier auf die, und keine irdische Hilfe bekommen, die brauchen auch ihr Recht. Und Jesus hat das mal so ausgedrückt, dass er, ich möchte mal sagen, er hat den Unterdrückten ein Versprechen gegeben, den Unterdrückten. In der Bergpredigt steht, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er spricht von Gerechtigkeit. Und die Bibel macht eines deutlich, Jesus Christus ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und deshalb wird er gerecht richten. Da wird Jesus das Recht gegen die Rechtsverdreher durchsetzen. Sie werden sich dann vor Jesus verantworten müssen. Der Herr wird gerecht richten. Damit hatte ja auch der Asaf hatte damit mal so Probleme gehabt. Warum geht es den Gottlosen so gut? Die haben alles, ne? Die kriegen immer mehr und die schaufeln und so weiter. Ne? Und da der arme Lazarus liegt da vor der Tür, ne? Und verreckt. Ne? Warum geht es denn? Und er hat darauf keine Antwort gefunden erst. Aber dann geht er ins Heiligtum, in die Stille mit Gott. Und dann heißt es auf einmal, da sagt Gott ihm, schau ihr Ende. Das Ende ist ja nicht das Ende hier auf Erden, sondern es geht ja weiter. Aber wie sieht das Ende dann für diese Menschen aus? Es wird eben dann so sein, dass die Schafe von den Böcken getrennt werden, dass es ein ewiges Leben bei Gott geben wird und eine ewige Verlorenheit. Und das ist die Hölle. Und ich denke, wer Gottes Wahrheit auf Erden verdreht, wird dann die Wahrheit in Person vor sich haben. Und das ist Jesus. Ich erinnere an Pilatus, der die Frage stellt, was ist Wahrheit? Und er erkannte nicht, dass die Wahrheit in Person vor ihm steht. Er hat es von anderen gehört, wahrscheinlich schon. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat sich damals rumgesprochen. Aber er erkannte diese Wahrheit nicht. Aber an dieser Wahrheit kommt niemand vorbei. An wen glauben wir Christen? Wir glauben an Jesus Christus, den Herrn. Und darum können wir auch in der Corona-Krise Gott nicht einfach zur Seite schieben. Die Bibel macht deutlich, Gott hat unsere Haare auf dem Kopf gezählt, auf dem Haupt gezählt. Und der Gott, der unsere Haare auf dem Haupt gezählt hat, der ist aus keiner Zeit wegzudenken. Gott ist da. Auch wenn die Gottlosen und Wahrheitsverdreher das nicht für wahr halten wollen, Gott ist da. Gott ist da, das macht die Bibel deutlich. Aber Gott, ja, die Situation ist, man will Gott in dieser Welt wegdenken. Man versucht das ja schon über lange, lange Zeit. Man will ihn wegdenken, man will ihn raushaben aus der Geschichte. Man will gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber das klappt ja irgendwie auch nicht. Warum? Weil er einfach immer da ist. Und die Menschen sind ja auch so widersprüchlich. Wenn man überlegt, in der Corona-Krise will man Menschen retten. Natürlich soll man Menschen retten, das ist ja alles richtig, dass nicht Menschen sterben. Aber wir tun jedes Jahr 1.000 Kinder, 1.000 Babys abtreiben. Ne? Die haben keine Rechte. 100.000. Also in Deutschland sind es über 100.000 und sie haben keine Rechte. Aber weltweit ist das eine unbegreifliche Zahl. Und da sagt die Bibel, du sollst nicht töten. Und jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Man will Gott raushaben. Man will selber über das Leben bestimmen. Oder der biblische Schöpfungsbericht wurde durch die Evolutionslehre ersetzt. Ne? Ist ganz normal, dass das heute an den Schulen gelehrt wird und wenn du was anderes glaubst, dann wirst du komisch hingestellt. Oder nimmt man die Klimadiskussion, sie nimmt doch langsam, wie jemand sagte, den Platz einer Ersatzreligion ein. Ne? Und das wird sich jetzt alles in den nächsten Jahren noch zuspitzen. Aber Gott fragt man nicht. Der Herr über diese Welt, der Herr, der alles ändern kann, spielt keine Rolle. Oder Gott schuf die Menschen als Mann und Frau und es wird dann staatlich per Gesetz die Ehe für alle daraus gemacht. Man möchte nicht das, was Gott als vernünftig ansieht und was auch vernünftig eigentlich ist, sondern Gott möchte man weghaben. Und das ist ja das Schlimme, diese Welt tut so, als wenn es Gott nicht gäbe. Sie tun so und sie lachen uns Christen oft aus, wenn wir mit Gott kommen, wenn wir mit Jesus kommen. Da kannst du ja manchmal Sachen hören. Aber Gott, das macht die Bibel deutlich, Gott schweigt nicht. Gott hat das letzte Wort. Darauf können wir uns 100% verlassen. Warum? Weil wir sein Wort haben. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und an dieser Wahrheit dürfen wir uns immer ausrichten. Der Apostel Paulus hat es mal so ausgedrückt, Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn man dieses Ganze so sät, dann wird das auch schlimme Folgen für ein Volk, für eine Gesellschaft, für diese ganze Welt haben. Und deshalb macht die Bibel deutlich, es wird eben nicht alles gut. Es gibt ein Gericht. Und wer Gottes rettendes Angebot angenommen hat, wer Jesus angenommen hat, der hat Vergebung der Schuld. Der hat einen Ausblick für die Zukunft, für das Leben. Wer das aber nicht tut, wer ihn ablehnt, der wird gerichtet. Eigentlich richten sich die Menschen ja selber. Und wenn man sich mal überlegt, was ist denn der Ausblick für das Volk Israel? Martin, du hast ja auch da einen sehr passenden Text dazu gelesen. Was ist der Ausblick für das Volk Israel? Wenn man heute nach Israel schaut, dann merkt man, dass ihr Volk Israel ist eine Demokratie in einer Gegend, in einem Bereich, wo es keine Demokratie eigentlich gibt. Sie sind die einzige Demokratie, die auch funktioniert. Und überall ringsherum sind Feinde, die Feinde Israels. Und da gibt es manche, die sprechen ganz offen aus, manche Staaten dort, die sprechen ganz offen aus, wir möchten Israel von der Landkarte wegradieren. Ne? Das ist unser Ziel. Darauf arbeiten sie. Und jeden Tag werden Raketen und was weiß ich nach Israel rüber geschickt, um das Volk mürbe zu machen. Aber sie sind, und das muss man mal sagen, sie sind Gottes Volk. Was ist der Ausblick für das Volk Israel? Sie sind Gottes Volk und Gott ist ihr Gott. Das steht hier. Und Israel ist Gottes Eigentum. Und Gott gibt Israel eine Berufung, eine Zukunft. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Als ich auf der Bibelschule war, da hing eine große Uhr. Das habe ich nie vergessen. Und die Bibelschule war auch sehr israelfreundlich. Israel ist der Zeiger Gottes an der Weltenuhr. Israel ist der Zeiger Gottes an der Weltenuhr. Israel ist das wirklich. Israel soll Gottes Eigentum sein vor allen Völkern bis heute. Und wir wissen, dass Gott auch manchmal, dass Gott auch in anderen Perioden und Zeiten rechnet. Aber wenn Jesus sichtbar wiederkommt, und vielleicht spitzt sich diese Zeit jetzt immer mehr zu, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird, wird Israel dieses Mittelamt einnehmen und vollständig erfüllen. Ganz Israel wird den Herrn erkennen und werden ihre Mission erfüllen. Im Alten Testament steht irgendwo, da werden sich zig Leute an einen Juden hängen und sagen, zeige uns das Heil Gottes. Ne? Wenn man sich das mal überlegt, was Gott noch alles tun wird, auch durch sein Volk. Und die Gemeinde? Die Gemeinde Jesu hat diesen Priesterdienst. Petrus sagt, 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, also auch Gottes Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde lebt im Licht. Wir hatten mal auf einer Freizeit auch das Thema, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt. Auf jeden Fall, wo das mal an verschiedenen Punkten herausgearbeitet wurde, dass wir Licht in dieser Welt sind, aber dass Jesus Christus das Licht der Welt ist. Jünger Jesus sind königliche Brückenbauer. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und dies geschieht durch unser Gebet. Wichtig ist, dass wir auch beten. Und manchmal ältere Geschwister, die sagen, naja gut, ich kann nicht mehr dies und jenes machen, ich bin nicht mehr so mobil. Aber wir können beten. Jeder kann eigentlich beten. Jeder kann für diese Welt beten, für die Verlorenheit, aber vor allen Dingen auch für die Rettung von Menschen. Und aber auch durch unser Zeugnis, aber auch durch die Verkündigung des Evangeliums. Wir verkündigen Wohltaten Gottes. Einmal, wenn wir erzählen, was wir selbst mit dem Herrn erleben, aber auch die größte Wohltat Gottes ist ja, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die größte Wohltat Gottes ist, dass Gott in diese Welt durch Jesus kam und den Weg zu sich freigemacht hat durch Jesus, durch den Tod Jesu am Kreuz. Dass man also gerettet werden kann, dass die Gnade ein Geschenk ist, dass man das nur annehmen muss. Und das dürfen wir verkündigen. Das dürfen wir zu den Menschen hinaustragen. Und ich denke, wenn wir Rückblick halten, dann sehen wir, dass Jesus uns immer zur Seite stand. Und dass er immer bei uns ist, durch alle Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten des Lebens hindurch. Aber wenn wir Ausblick halten, dann halten wir unseren Ausblick nicht nur bis zu dem morgigen Tag und bis zur Rente und bis, was weiß ich, ne, zum Pflegeheim oder wo wir noch überall hinkommen könnten, keine Ahnung, sondern wir halten unseren Ausblick bis in die Ewigkeit hinein. Die ersten Christen, die erste christliche Gemeinde, sie hatten diese Hoffnung sehr stark, dass sie damit rechneten, ne, dass sie zum Herrn kommen und dass diese Hoffnung verkündigt wurde. Also eine Hoffnung, die über das Irdische hier hinausgeht, die ihnen dadurch auch die Motivation gegeben hat, von dieser Hoffnung vor anderen zu reden. Und wir haben heute eine Welt der Hoffnungslosigkeit. Wir haben so viel Hoffnungslosigkeit in dieser Welt, auch in unserem eigenen Land. Und wenn wir den Ausblick halten, schauen wir bis in die Ewigkeit hinein. Unser Herr trägt uns wie der Adler seine Jungen bis hinein in sein Reich. Ne, dieses Bild, dass er den kleinen Adler da, weiß ja nicht, wie groß der ist, ne, auf seinen Flügeln trägt, ne, und dann zum Nest zurückbringt. Ne. Und dieses Bild, dass der Herr uns dann, auch wie hat Jesus gesagt, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Er wird uns dort hinführen. Und ich schließe mit Offenbarung 22, Vers 5. Und das ist unser Ausblick. Und es wird keine Nacht mehr sein, Und sie dürfen nicht des Lichts einer Lampe, bedürfen sie nicht, und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das ist unser Ausblick. Wir werden in der Ewigkeit beim Herrn sein. Und lasst uns deshalb nie die Hoffnung verlieren und lasst uns mutig durch den Tag, den Alltag gehen, auch in dieser vor uns liegenden neuen Woche. Ja, unser Rückblick zeigt uns, was Gott alles so in unserem Leben getan hat, aber der Ausblick ist genial. Amen.